Ich möchte gerne mit euch so als Abschluss euch an drei, nicht nur an drei Dinge erinnern, sondern drei Dinge mitnehmen. Wir haben jetzt wirklich jetzt über 3 Jahre uns mit diesem Brief auseinandergesetzt, über viele, viele Wahrheiten nachgedacht, insgesamt 10 Perspektiven, 10 Tests miteinander gemacht, die dazu dienen sollten, unsere Gewissheit, dass wir ewiges Leben schon haben, zu festigen, dadurch aber auch in uns eine völlige, eine vollkommene, eine göttliche Freude zu wecken und sie in unseren Herzen groß zu machen. Und ich wünsche sehr, sehr, dass ihr das erlebt habt und erleben könnt, diese Gewissheit, dass ihr sie habt und euch an dieser Gewissheit erfreut, dass wir in Jesus Christus ewiges Leben haben, nicht erst bekommen, sondern jetzt schon haben. Dafür loben und preisen wir ihn. Und am Ende von diesem Brief, das ist der letzte Test, das ist der 10. Test, und diese Verse 18 bis 21, die gehören, da schließt Johannes diese Wahrheit ab. Und es gibt dreimal, sagt noch einmal, was wir wissen sollen, was wir wissen können, was wir wissen dürfen, damit wir in dieser Wahrheit fest sind. Also er schließt mit einem dreimaligen wir wissen, wir wissen, wir wissen ab. Und ich dachte, das ist sind gute und wichtige 3 Dinge, die wir wissen, und die würde ich euch gerne heute nochmal vor Augen malen, an sie euch erinnern und ermutigen, in dieser Gewissheit zu bleiben, so wie wir gelesen haben, auch wie Paulus sagt, darin festzustehen, in dieser Gewissheit, was wir in Jesus Christus haben. Es sind 3 Dinge, die wir wissen. Vers 18 heißt es, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott geborene bewahrt ihn. Also das Erste, was wir wissen, ist, wir werden bewahrt. Wir begehen nicht die Sünde, und wir haben uns damit auseinandergesetzt, von welcher Sünde hier die Rede ist. Hier geht es nicht darum, dass wir gar nicht sündigen, sondern wir begehen nicht die Sünde, indem dass wir Jesus Christus als unseren Erlöser und Heiland verleugnen. Wir leugnen nicht, dass er der Sohn Gottes ist. Wir leugnen nicht, dass er in diese Welt gekommen ist, um für uns zu leben. Wir leugnen nicht, dass er die Menschgestalt angenommen hat, deine und meine, und darin die Sünde und den Menschen überwunden hat. Wir leugnen diese Dinge nicht. Warum? Wir sind aus Gott geboren. Also, und er sagt, wir wissen, dass der aus Gott Geborene eben nicht sündigt. Und jetzt kommt das, wir wissen, dass er bewahrt wird. Nicht er bewahrt sich selbst, sondern er wird bewahrt. So, das ist eine herrliche, eine wichtige Wahrheit, die uns eben diese Gewissheit festmacht. Das Erste also, das wir behalten und nicht vergessen wollen, was wir unbedingt wissen müssen, ist, dass der aus Gott Geborene, das heißt der Sohn Gottes, von dem ist hier die Rede, das war vorletzten Sonntag meine Auslegung und Argumentation aufzuzeigen, dass es nicht, dass Johannes nicht von sich selbst redet oder von uns sagt, dass wir, das heißt die aus Gott Geborenen, bewahren sich selbst, das ist nicht das, was er sagt, sondern wir wissen, dass wir aus Gott geboren sind und dass der aus Gott Geborene, das ist der eine, das ist der Sohn Gottes, das ist der Sohn des Menschen, dass der uns bewahrt. Nicht wir bewahren uns bis ans Ende, sondern er bewahrt. Das ist ein herrliches Zeugnis des Evangeliums. Das gibt Gewissheit, das gibt Sicherheit, das gibt Frieden, das gibt Ruhe. Ich weiß, es gibt jemanden, der auf mich aufpasst. Liebe Geschwister, man muss auf uns aufpassen. Das muss man. Wir sind nicht so gut, wie wir gerne wären. Wir sind nicht so treu, wie wir gerne wären. Wir sind nicht so beständig, wie wir gern wären. Wir wären es gerne und wir würden gerne in diesen Dingen bleiben, im Glauben Fortschritte machen, an Jesus festhalten, aber wir straucheln und wir vergessen bestimmte Wahrheiten oder lassen uns ablenken oder fallen. Aber das Versprechen unseres Herrn ist, dass er auf uns aufpasst. Wenn es heißt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn, dann ist dieses bewahrt ihn, er gibt auf ihn Acht. Er schaut auf ihn. Die Schrift gibt uns dieses herrliche Zeugnis, dass Gott auf uns, über uns wacht. Kennt ihr bestimmt einige Bibelstellen, viele Psalmen reden darüber, dass der Herr auf sein Volk und auf seine Kinder, dass er sie aufpasst. Er wacht über ihnen. Das ist eine herrliche Wahrheit. Das heißt, man muss wachen, man muss aufpassen, man muss nach ihnen schauen, wie die Eltern nach den Kindern. Wie gesagt, weil sie sonst da sich schnell verirren können. Und die herrliche Zusage ist, das Wort des Gottes, er wacht, er bewacht uns, er passt auf uns auf. Nicht wir wachen über uns, das können wir nicht. Nicht wir passen auf uns auf, das kriegen wir nicht hin. Er wacht. Und in dieser Weise ist auch in diesem Wort bewahren, eben auf einen aufpassen, auf, nach einem schauen. So, das ist, um was es hier geht. Und die Schrift sagt, wir haben in vorletzten Sonntag einige Bibelstellen dazu gelesen, dass der Herr, der das Werk eben angefangen hat in uns, es auch vollenden wird. Und er wacht darüber, dass es passiert. Für mich eine kostbare Wahrheit. Gestern bin ich von einem Dienst zurückgefahren und dann bekam ich eine Nachricht, wie ich das sehe und einordne. Ein lieber Bruder fragte mich, ob ein Christ besessen sein kann, ob ein Christ einen Dämon haben kann. So, es gibt ja Praktiken und Praxen, dass man über Christen beten muss und sie frei beten muss und das von Dämonen frei beten. Und ich habe gesagt, das glaube ich nicht. Zumindest nicht entscheiden, ob ich es glaube oder nicht. Das ist nicht das Zeugnis der Schrift. Allein aus der Tatsache, liebe Geschwister, dass Jesus Christus uns mit seinem kostbaren Blut erkauft hat. Er hat uns erkauft, und zwar samt Geist, Seele und Leib. Als Ganzes hat er uns. Auch unser Leib hat er erkauft, der Tempel des Heiligen Geistes ist, der jetzt in uns wohnt, oder? Wie kann zugleich in einem Tempel ein Dämon wohnen und der Heilige Geist? Wie geht das? Funktioniert das? Kann es nicht sein. Zum anderen, wie der Herr hat unseren Leib erkauft. Er hat teuer dafür bezahlt, Höchstpreis bezahlt. Glauben wir denn, er würde das wieder aufgeben? Kann da jemand kommen und sagen, hey, nehme ich mir? Wenn er bezahlt hat, also wenn ich was bezahlt habe und jemand mir das nimmt, sage ich, stopp, hier Beleg, ich habe bezahlt, ist meins. Gehört dir nicht. Das ist es. Er hat einen Preis bezahlt, wir gehören ihm und zwar komplett. Wer kann dann kommen und das für sich in Beanspruch nehmen? Er hat Kaufbeleg, Willi ist erkauft mit dem teuren Blut des Sohnes Gottes. Es gibt nichts Kostbares, es gibt nicht mehr an Wert, es gibt nicht mehr an Bezahlung. Man kann es einfach das nicht zurückkaufen, funktioniert nicht. Diese Wahrheit ist für mich absolut herrlich, absolut herrlich. Und der Herr sagt eben, ich habe es erkauft mit teurem Blut, wir gehören ihm, dann muss er... Was wäre das für ein schlechter Herr, wenn er nicht über dem, das ihm gehört, wacht? Nicht auf das aufpasst, was er sich gekauft hat oder erkauft hat. Das wäre ein schlechter Herr. Wir haben einen treuen, einen wunderbaren, einen wirklich treuen und wahrhaftigen Herrn, der zu seinem Wort steht und er hat versprochen, nichts von dem, was er erkauft hat, zu verlieren. Das ist die Gewissheit. Und jetzt, die Wahrheit ist, und dann heißt es, und der Böse tastet ihn nicht an. Ihr erinnert euch, das bedeutet, kann nicht festhalten, kann nicht klammern, kann ihn nicht zurücknehmen, kann ihn nicht zurückziehen. Das ist die Bedeutung. Er kann das nicht. Der Böse ist nicht in der Lage, uns festzuhalten. Aber das bedeutet, er versucht es. Sonst würde die Schrift nicht darüber reden. Die Schrift sagt nur, er kann es nicht. Wenn Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das ist eine Verheißung, richtig? Aber Jesus sagt das aus dem Grund, weil die Pforten der Hölle werden es versuchen zu überwinden. Es ist nicht etwas, die Gemeinde wird nicht gebaut und es gibt keine Probleme, keine Schwierigkeiten, keine Angriffe, keine Verführung, keine Versuchung. Das ist nicht die Wahrheit. Jesus würde nicht sagen, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden, wenn sie die Pforten der Hölle es nicht versuchen würden. Und wenn Johannes sagt, der Böse tastet ihn nicht an, dann, wenn er sagt, er kann ihn nicht festhalten, dann sagt er nicht, wie sagt man, immun? So gegen jede Versuchung, gegen jeden Angriff, gegen jede Täuschung. Nein, sind wir nicht. Sind wir absolut nicht. Wir sind nicht immun. Der einzige Grund, warum wir nicht, warum der Feind uns nicht festhalten kann und in die Hölle, zu den Pforten der Höhle zurückziehen kann, ist, weil Jesus über uns wacht. Und er befähigt uns, er heiligt uns, er reinigt uns, damit wir eben nicht verloren gehen, sondern umkehren und an ihm festhalten. Ich habe bewusst eine Stelle letztes Mal zu diesem Thema nicht gelesen, dass ich diesen Einstieg heute finde und mit euch diesen Übergang habe. Ich habe einen Freund gerade hier, den kenne ich vom Seminar, der begleitet mich auch da die ganze Zeit. Wenn ihr mit mir 2. Korinther Brief aufschlagt, 2. Korinther 3, zu Hause habe ich so eine Fliegenklatsche, die gebe ich immer meinen Teilnehmern, die müssen dann für mich arbeiten, auf Jagd gehen. Sammy, vielleicht nimmst du deine Gitarre und dann... 2. Korinther, lest mal Kapitel 3, schlag mal 2. Korinther Kapitel 3. Ich habe ab Vers 4 den Technik durchgegeben, ich würde gerne aber euch schon ab Vers 1 ein bisschen mit hineinnehmen. Wir wissen, dass Paulus da seinen Dienst rechtfertigt, seinen Dienst verteidigt an den Korinthern, an diese Gemeinde. Und in diesem Zusammenhang schreibt er etwas sehr Interessantes, sehr Wichtiges. Er sagt über die Korinther übrigens, die alles andere als gut waren. Wir kennen vom 1. Korintherbrief all die Mängel und all die Schwierigkeiten. Wir kennen vom 2. Korintherbrief, dass sie ihn sogar rausgeschmissen haben und sich gegen ihn gewandt haben. Sie haben auch falsche Lehrer gehört, also Katastrophe. Und an die schreibt er Folgendes. Hört mal an diese katastrophale Gemeinde. Schreibt er diese Worte, Kapitel 3, Abvers 1. Fangen wir uns an, uns selbst zu empfehlen. Also sagt Paulus, wenn wir das schreiben, müssen wir euch bei euch wieder vorstellen, so Bewerbungen und sagen, hey, wir sind wirklich die Richtigen und so weiter. Und dann sagt er, oder brauchen wir etwas wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Das ist gewaltig. Er sagt, wir brauchen keine Briefe. Also Paulus sagt, wir als Apostel, wir brauchen keine Briefe. Ihr seid unser Brief, ihr seid unser Zeugnis. Ihr seid unser eine Bestätigung. Warum? Ihr seid Kinder Gottes, ihr seid Kinder Christi. Und ihr seid ein Zeugnis für die anderen. Man kann an euch sehen, ihr seid's. Und das schreibt an die Korinther. Unglaublich, gell? Das schreibt an sie und sagt, von allen Menschen gelesen, von allen Menschen, die haben dieses Zeugnis, ihr seid Kinder Gottes. Dann sagt er weiter, dass ihr ein Brief Christi seid, angefertigt, von uns im Dienst, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Dieser Brief, den ihr seid, Gott hat auf euch etwas geschrieben, ein Zeugnis, und zwar ins Herz hinein. Und jetzt kommt's, nicht auf steinerne Tafel, sondern auf Tafeln des fleischenden Herzens. Das ist der neue Bund. Der Herr hat etwas auf euer Herz geschrieben. Er hat euch verändert, einen neuen Sinn, ein neues Denken gegeben. Ihr seid Kinder Gottes. Das ist dieses Zeugnis, dass unser Dienst echt ist und dass wir wahre Apostel sind, sieht man an eurem Glauben. Ihr seid Diener des neuen Bundes geworden. Und jetzt schaut mal, was in Vers 4 steht. Und ich liebe das sehr. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, dass ihr wirklich Kinder Gottes seid und dass ihr wirklich am neuen Bund teilhabt, dass Gottes Gebote auf eure Herzen geschrieben worden sind und nicht, dass ihr, nicht auf die steinernen Tafel, das ist das Gesetz, sondern ihr steht unter dem neuen Bund, nicht unter dem alten. Und er sagt, solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott, nicht zu euch. Er hat kein Vertrauen in die Korinther. Die taugen nichts. Und er sagt, nein, wir vertrauen nicht auf euch, dass ihr da durchhaltet und dass ihr so... Nein, nein, dieses Vertrauen haben wir allein durch Christus zu Gott. Er hat es getan. Der Vater hat es beschlossen. Das ist das Vertrauen. Und dann sagt er, nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken. Nicht, dass wir uns etwas einbilden würden. Das ist, was er sagt. Wir bilden uns nichts ein. Wir bilden nicht uns ein, dass wir in der Lage sind, etwas zu tun. Wir bilden uns nicht ein, dass ihr in der Lage seid, etwas zu tun aus euch selbst. Niemand kann das. Und jetzt kommt diese herrliche Wahrheit. Sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. So, das ist es. Ihr seid im Brief versiegelt worden, neue Herzen bekommen. Und der Grund, warum ihr ein lebendiger Brief seid, ihr, Gott macht uns tüchtig dadurch. Er macht uns tüchtig, nicht ihr selbst. Er redet weiter und sagt, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. So, dazu hat Gott uns befähigt. In Christus Jesus hat er uns seinen Geist gegeben. Und ich, wenn ich das lese, muss ich immer und immer wieder darüber nachdenken. Gestern wieder mit einem Bruder darüber gesprochen. Der neue Bund zeichnet sich daraus oder darin, dass der Geist uns gegeben worden ist, damit wir dienen. An welchem Bund? Am Neuen und nicht am Alten. Wie viel lehren, dass der Geist Gottes kam, damit wir das Gesetz halten können? Wie oft wird das gesagt und wie viel geglaubt? Nein, nein, dazu wurden wir nicht tüchtig gemacht. Wir wurden zu einem Bund tüchtig gemacht, zu Dienern des neuen Bundes. Und das ist das Bundes des Geistes. Das heißt, der Geist befähigt uns, der Geist gibt uns die Kraft in dieser Art und Weise. Der Geist verändert uns, der Geist leitet uns, der Geist heiligt uns, der schenkt uns mehr und mehr Verständnis und gibt uns die Kraft, so zu leben, wie es Gott verherrlicht. Er gibt uns nicht die Kraft, ein Diener des alten Bundes zu sein. Wenn das ist, dann fallen wir und dann haben wir gar keine Kraft. Unter dem Gesetz gibt es keine Kraft. Da gibt es nur Verurteilung und Gericht. Mehr gibt es da nicht. Aber das ist das Herrliche. Wie bewahrt er uns? Er macht uns tüchtig. Und wir müssen nicht tüchtig gemacht werden. Wir sind von uns aus eben nicht tüchtig, aber er macht es. Das ist das Werk des Geistes an seinen Kindern. Er beginnt, diese Dinge auf unser Herz zu schreiben. Das heißt, er verändert unser Verstand, er verändert unser Denken. Also, liebe Geschwister, Vers 18 im 1. Johannesbrief. Was ist das, was ich euch als mit Johannes, wenn ich das so sagen, mitgeben möchte und euch wirklich bitten, das nie zu vergessen? Der Grund, warum du sicher sein kannst, dass du ewiges Leben hast, und zwar bleibend in dir hast, dass du sicher gerettet bist und nicht gerettet wirst, ist nicht, weil du etwas fühlst, sondern weil du etwas weißt. Und was weißt du? Ich werde von ihm bewahrt. Das ist der Trost. Das ist die Sicherheit. Das ist die Hoffnung. Das ist die Ruhe. Ganz ehrlich, ich kann es mir alles nicht erklären, aber das ist, was mich in diese Ruhe bringt. Gucke ich mich an, gucke ich mein Leben an, meine Situation, dann könnte ich wirklich anfangen zu zweifeln. Dann schaue ich dieses lebendige, kraftvolle Wort und ich glaube diesem Wort und dieses Wort verspricht, ich bewahre dich. Ich komme zur Ruhe. Danke, Herr. Auch in meinen tiefsten Punkten oder in Höhenpunkten, der Herr verspricht es, ich glaube diesem Wort, ich glaube ihm. Er sagt, und er bewahrt ihn. Und deswegen tastet der Böse ihn nicht an, hält ihn nicht fest, kann er nicht. Jesus hat den Teufel überwunden, oder? Glauben wir das? Wir glauben das. Also wenn der Böse, der Teufel kommt und uns antastet will, und muss Jesus gegen ihn kämpfen? Er hat ihn doch schon besiegt. Also kein Kampf. Er muss nicht für uns kämpfen, er hat das schon getan. Liebe Geschwister, er spricht ein Wort und er flieht. Ab in die Schweine. Und die müssen gehen. Keine Chance. Also das ist das Erste, was wir unbedingt wissen müssen und ich hoffe nicht vergessen. Wir werden bewahrt. Was ist das Zweite? Lest mit mir Vers 19. Habt ihr auch schon gute Hoffnung, dass wir es heute schaffen?
Ja.
Wunderbar. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Das ist das Zweite, was ich euch zusprechen möchte vom Wort Gottes. Wir wissen, wir vermuten nicht nur wir hoffen, wir wissen, wir sind aus Gott. Wie herrlich. Das ist die Gewissheit, die wir brauchen. Ich bin nicht von der Welt. Ich bin nicht aus dem Bösen. Ich bin nicht in dem Bösen. Das heißt, ich bin da nicht gefangen. Der Böse tastet mich nicht nur an, kann mich nicht festhalten. Ich lebe nicht in dieser Welt. Ich bin nicht mehr ein Teil davon. Die herrliche Wahrheit ist, ich bin aus Gott. Ich bin ein Kind Gottes. Was müssen wir wissen, um in dieser Gewissheit zu bleiben? Wir haben die Wiedergeburt erlebt. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Das Alte ist vergangen, es ist neu geworden, alles neu geworden. Und diese Wahrheit, was lehrt die Bibel? Wie oft wird man von Neuem geboren? Wie oft? Zweimal, dreimal? Wir werden von neuem geboren, dann fallen wir ab, dann sündigen, dann sterben wir wieder. Und dann gehen wir wieder zu Jesus, sagen, oh, vergib mir unsere Schuld. Und dann sagt er, okay, und dann kriegen wir wieder ein neues Leben zurück. Und dann haben wir ein zweites Mal eine Wiedergeburt erlebt. Dann sündigen wir wieder, dann verlieren wir wieder. Und bis Jesus kommt, und hoffentlich, wenn Jesus kommt, bin ich gerade in der Phase, wo ich das ewige Leben wieder gekriegt habe. Es ist ein ewiges Leben, per Definition. Dieses Leben hört nicht auf. Deswegen ist das ein ewiges Leben. Leben ist Leben. Gott ist Leben, er gibt Leben, aber das Leben, das er seinen Kindern gibt, ist per Definition endet nicht, deswegen heißt es ewig. Wenn er aber jemandem dieses Leben gibt, dann hört es nicht auf. Wenn wir aber aus ihm geboren sind, dieses ewige Leben empfangen haben, dann sind wir sicher. Das ist die herrliche Wahrheit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, wir sind aus Gott. Denn damit haben wir alles, was wir brauchen. Wenn wir aus Gott sind, sind wir teilhaftig seiner Natur. Das heißt, wir haben seinen Geist. Wenn wir seinen Geist haben, haben wir alles, was wir brauchen zum Leben. Wir haben alles, was wir brauchen zur Erkenntnis. Wir haben alles, was wir brauchen zum Verständnis und zum Glauben. Wir haben alles das, damit wir die Welt überwinden. Darf ich euch, und ich will es andersrum, erstmal kurz negativ und dann positiv zeigen. Denn Johannes macht deutlich, also was wissen wir? Wir sind nicht aus dieser Welt. Wir sind nicht in dieser Welt. Wir sind nicht in dem Bösen. Wir sind nicht in dem Teufel. Denn alle die in dem Bösen sind, sind in der Finsternis. Und sie erkennen wieder sich selbst. Sie erkennen ihre Verlorenheit nicht und sie erkennen Gott nicht, sie erkennen Christus nicht, sie erkennen die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi nicht. Sie leben in der Finsternis. Wir sind aus Gott. Warum? Wir kennen die Wahrheit. Schaut mal ganz kurz 2. Korinther noch einmal zurück. Das war, wenn wir ein bisschen weiterlesen, 2. Korinther waren wir gerade noch mal Kapitel 3, die ich sagen sollen, gell, dass ihr es euch markieren könnt. Nachdem Paulus diese herrliche Wahrheit des neuen Bundes beschreibt, was es bedeutet, dass wir ihn leben, dass wir zu diesem Bund tüchtig gemacht werden, erklärt er auch, wie das funktioniert. Wie wirkt dieser neue Bund? Kapitel 3, Vers 17 möchte ich euch vorlesen. Er sagt, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Wie werden wir geheiligt? Wie werden wir gereinigt? Wie werden wir verändert? Und die Schrift sagt, durch den Geist Gottes, indem er uns die Herrlichkeit Jesu zeigt. Das ist das. Wir sehen, wir lesen zum Beispiel in dem Fall das Alte Testament und das Neue Testament und was wir sehen, ist Jesus. Wir sehen die Herrlichkeit des Herrn. Wir lesen das Evangelium und wir sehen nicht, wie wir ein Vorhang, nur das Gesetz, das uns verurteilt und nicht die Erlösung. So, das ist, wie Paulus beschreibt, das ist ein Vorhang. Du erkennst nicht die Herrlichkeit des Herrn. Du erkennst nicht das Evangelium. Und du fühlst dich immer verurteilt. Kenne ich welche. Die können die Bibel nicht lesen. Warum? Weil sie sagen, ich fühle mich immer verurteilt. Deswegen, sie lesen die Bibel nicht unbedingt, weil sie keine Lust mehr haben. Oder weil sie keine Energie oder sonst etwas haben. Sie wollen nicht in dieses Licht gestellt. Also sie sagen, ich sehe mich immer verurteilt. Sie meiden das. Aber wir nicht. Warum? Kinder Gottes, wir sind aus Gott. Wir leben nicht in der Finsternis. Wir sehen die Herrlichkeit Jesu. Und dann schreibt er im Kapitel 4, er sagt, wir machen das nicht mit Arglist. Und dann lese ich ab Vers 2, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich zu schämen muss, entsagt und wandeln nicht mit Arglist. Noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott der Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Wisst ihr, was das Werk des Teufels ist? Wisst ihr, woran man Menschen erkennen kann, die in dem Bösen liegen, in dem König dieser Welt liegen? Sie erkennen die Herrlichkeit Jesu nicht. Sie begreifen nicht, wer Jesus ist. Sie erkennen nicht die Herrlichkeit Jesu, nämlich, dass er Gottes Bild ist, dass er Gott ist. Sie können das nicht sehen. Für sie ist das eine Torheit, ein Ärgernis. Sie glauben das nicht. Selbst wenn sie behaupten, sie glauben an Gott, aber sie leugnen den Sohn. Sie sehen nicht die Gottesherrlichkeit in Jesus. Sie sehen einen Jesus, einen moralischen, religiösen, guten Menschen, aber sie sehen nicht Gott in ihm. Dazu sind sie nicht in der Lage. Warum? Weil der Fürst dieser Welt sie verblendet. Woher wissen wir, dass wir aus Gott sind und nicht in dem Bösen sind? Woher wissen wir, dass nicht der Fürst uns verblendet und somit wir nicht ihm gehören? Ein Test, ich sehe die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Ich weiß, wer er ist. Ich weiß, er ist Gott. Ich glaube das. Und wir glauben das nicht, weil wir das mit dem Verstand fassen können. Nochmal, ich sage es, das kannst du nicht mit dem Verstand fassen. Jeder, der versucht, das logisch zu argumentieren, und das machen viele, die scheitern daran und sagen, dann glaube ich es nicht, dann ist es nicht wahr. Weil sie es logisch letztendlich nicht zu Ende denken können. Wie können sie das? Können sie nicht. Wir sprachen schon immer und immer wieder, es ist Gnade bei Gott, dass wir an diese Dinge glauben dürfen. Es ist uns geschenkt worden. Das heißt, uns wurde dieser Glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, geschenkt, dass wir daran glauben können. Daran können wir gucken, prüfen, bin ich aus Gott oder nicht? Erkenne ich Jesus Christus? Erkenne ich diese Herrlichkeit? Oder erkenne ich sie nicht? Ich fordere dich heraus, wir sind am Ende von diesem Test. Siehst du in Jesus die Herrlichkeit? Erfreut sich du an dieser Herrlichkeit? Oder ist er einfach, wer auch immer, okay, von dem es heißt, dass er Erlöser ist oder eben, wer ist Jesus für dich? Ist er herrlich für dich? Liebst du ihn? Erfreust du dich an ihn? Ich muss immer wieder, wenn ich das sage und die Geschwister da, herausfordere, an John Piper denken. Ja, vielleicht kennen einige von ihm, ein großer Prediger von dem Herrn, lebt noch, wenn er predigt, da predige ich mit dem ganzen Körper, so da bin ich noch starr hier vorne. Der, und so. Auf jeden Fall, als er mit seinem Sohn über seinen Glauben sprach, der hat sich entfernt, war von Kind auf dabei und dann sah es nicht gut um ihn aus. Und dann hat er ihn eingeladen zum Café oder ins Café, sind sie Kaffee trinken gegangen. Und dann saß er mit seinem Sohn und er sagt, ich habe ihn dann nur noch eine Sache gefragt. Ich wollte wissen, wo er steht, ob das alles anerzogen, mitgegangen, angelernt. Und er sagt, ich habe ihn nur eine Sache gefragt. Ist Jesus herrlich für dich? Erfreust du dich an Jesus? Und er sagt, die Antwort wollte er von ihm hören. Nicht kennst du Jesus, was weißt du alles über Jesus, sondern ist Jesus herrlich für dich? Und das, die Antwort darauf, die ist entscheidend. Die ist entscheidend, wie wir zu ihm stehen. Und niemand, der ihn erkannt hat, also gesehen hat in seiner Herrlichkeit, wird Freude an ihm haben, ihn lieben. Aber die seine Herrlichkeit geschaut haben, sie kennen ihn. Und kennen bedeutet, sie lieben ihn, weil sie ihn kennen, wie er, dass der Vater uns ihn offenbart hat. Wenn ihr mit mir wieder zurück zum ersten Johannesbrief geht, ich möchte euch kurz zeigen, welche Konsequenzen es mit sich bringt. Diese Gewissheit, ich bin aus Gott, ich habe die Wiedergeburt. So, Johannes hat das in diesem Brief auf vielfältige Weise schon uns dargelegt. Und wir sind durch diese Tests gegangen und haben darüber schon auch in vielfältiger Weise gesehen. Und ich möchte nur so ein bisschen rückwärts gehen und euch an ein paar Dinge einfach erinnern. Was wissen wir? Wenn wir aus Gott sind, schaut mal in Kapitel 5, Vers 4, was da steht. Ich lese bis 6. Kapitel 5, die Verse 4 bis 6. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wer aus Gott geboren ist, wir wissen, wir sind aus Gott und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Was Johannes damit sagt, wir erkennen Jesus Christus, den Sohn Gottes. Die Welt erkennt ihn nicht. Und wir überwinden die Welt. Wir haben sie schon überwunden. Das bedeutet, wir gehören nicht mehr zu ihr. Wir glauben sie nicht. Hört mal nicht, wir tun das. Wir sündigen nicht. Wir lügen nicht. Wir stehlen nicht. Das ist nicht das Kriterium, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Nicht dein Perfektionismus, nicht das Halten des Gesetzes, nicht all diese Dinge sind Kennzeichen zum Prüfen, sondern wir glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Das ist der Unterschied. Das ist, was die Welt nicht glaubt. Und die Welt, und da meine ich nicht nur die, keine Ahnung, hier betrinken, besaufen und das Leben frönen. Welt ist alles Mögliche. Das ist alles andere als das, was Christus gehört, was Gott gehört. Dazu gehören auch die ganzen Glauben und Religionen und alles. Alles, was nicht an Jesus Christus glaubt, liegt in dem Bösen. So, wenn ihr an ihn glaubt, dann liegt ihr nicht mehr in dem Bösen. Gute Nachricht, oder? Liebe Geschwister, halten wir das fest. Denn das, was die Welt überwindet, ist der Glaube. Wenn ihr mit mir ein bisschen weitergeht, Kapitel 4, also zurückgeht, nicht weiter. In Kapitel 4, Vers 13 heißt, hierin erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Das heißt, so, wir wissen, dass wir in ihm sind, dass wir aus Gott sind. Ich lese nochmal. Hierin erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns ist, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Wir besitzen seinen Geist. Woran merkt man das? Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Woher weiß ich, dass ich einen Geist Gottes habe? Dass Gott in mir ist und ich in ihm bin. Woher weiß ich das? Ich glaube, dass der Vater den Sohn Gottes gesandt hat als Retter der Welt. Das ist, was ich glaube. Die Welt glaubt es nicht. Also jeder, der es glaubt, hat die Welt überwunden. Ist in Gott, ist nicht mehr ein Teil der Welt. Wie herrlich ist das? Wenn wir ins dritte Kapitel gehen, Vers 24. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hierin erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Wiederum, wir bleiben in ihm, er in uns, der Geist Gottes bleibt in uns, ist in uns. Das ist der bleibende Geist. Was ist das Werk des Heiligen Geistes? Kapitel 2, Abvers 20. Da heißt es, und ihr habt die Salbung. Hier geht's ist die Rede vom Heiligen Geist, das ist die Salbung. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alles Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt. So, was Johannes hier deutlich macht, er sagt, ihr habt die Salbung, ihr habt den Geist Gottes. Und wenn ihr den Geist Gottes habt, dann wisst ihr, da habt ihr alles Wissen. Ihr erinnert euch, das ist jetzt schon wirklich ein bisschen länger her, er sagt nicht, ihr kennt alles. Er meint nicht, dass ihr dann wandelte Wikipedia seid oder so Lexika, dass ihr jede Bibelstelle kennt, das meint er nicht. Welches alles Wissen? Alles, was für dich und wichtig, für mich und dich wichtig ist und der Gewissheit. Was ist alles? Was ist das Wichtigste? Was wissen wir alles? Sohn Gottes, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist Gott. Und deswegen sagt Johannes, wer ihn leugnet, leugnet den Vater. Wer den Vater leugnet, leugnet ihn. Weil die sind eins. Ihr habt dieses Wissen. Die Welt hat dieses Wissen nicht. Liebe Geschwister, warum macht Johannes das und warum gehe ich mit euch das durch? Wenn ihr jetzt zurückgeht, wieder in Kapitel 5, ein bisschen blättern heute, gell? Kommen wir zu dem dritten Wissen. Und Johannes baut es auf. Denn das Entscheidende, das, was aber auch am meisten angegriffene Verleugnete ist, ist die Göttlichkeit Jesu. Ist die Leugnung, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes ist. Es gibt so viele Lehren über Jesus. Es gibt so viele Darstellungen über ihn. Und viele behaupten auch, an ihn zu glauben. Und Johannes sagt, prüft die Geister. Schaut ihr euch ihr Bekenntnis an. Was sagen sie über ihn? Was lehren sie über ihn? Denn das ist das Entscheidende. Es entscheidet, ob wir ewiges Leben haben oder nicht. Wenn wir an den wahren Jesus glauben. An den einen wahren Jesus, an den, der Vater gesandt hat in diese Welt. An den, der von Ewigkeit herkam, Menschgestalt angenommen hat, dein Leben gelebt, dein Tod gestorben ist. Wenn wir an ihn glauben, dann haben wir ewiges Leben. Aber die Welt ist voller Antichristen, voller falscher Lehrer, die diesen Christus oder leugnen, indem sie ganz andere Lehren über ihn. Wir haben uns darüber auch unterhalten, beim Prüfen der Geister, als wir diesen Test miteinander gemacht haben, wie viele Irrlehren des Evangeliums gibt, wie das Evangelium verfälscht wird, wie das Erlösungswerk Jesu Christi verfälscht wird. Johannes endet, schaut mal, mit dem letzten Wissen. Und das ist das Wichtigste. Das ist das Entscheidendste. Merkt ihr, wenn wir über die Gewissheit reden, wir reden nicht über unsere Taten. Wir reden nicht über unsere Fehlerlosigkeit oder unser Durchhalten. Wir reden nicht darüber. Wir reden über das, was wir glauben. Und ob dieser Glaube bis ans Ende bleibt, ob wir diesen Glauben bewahren, nämlich an ihn, wer er ist und was er für uns getan hat. Das ist der Kampf. Und da zehrt der Teufel und zieht uns immer und immer wieder zurück in alte Verhaltungsmuster, in alte Denkmuster, wo wir meinen, uns selbst erlösen zu müssen. Ja, die Gnade ist gut, in der Gnade wurden wir gerettet, aber in uns müssen wir bewahren und bis ans Ende durchhalten. Da zieht er wieder zurück. Oder den Geist bekommen durch die Gnade, aber der ist gegeben, damit wir das Gesetz halten. Wenn wir es nicht halten, gehen wir verloren. Auf verschiedenste Art und Weise zieht der Teufel die Kinder Gottes, versucht es. Aber Jesus bewahrt uns, damit wir im Glauben bleiben. Schaut mal, er mündet in dieser Aussage, in dieser herrlichen Wahrheit, Vers 20. Das ist das Entscheidende, was wir wissen. Wir wissen, aber, deswegen erfüllt uns ein Aber, im Gegensatz zu der Welt, die im Bösen liegt, die keine Ahnung hat, die kein Wissen hat, kein Verständnis hat, sagt, wir wissen aber, was wissen wir? Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das ist letztendlich das Entscheidendste. Das ist Gewissheit. Darum geht's. Das ist, was wir, was Kinder Gottes wissen müssen, wissen sollen. Und darum, das ist der Grund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist, damit wir dieses Wissen haben. Denn dieses Wissen gibt dir und mir ewiges Leben. Dieses Wissen muss bewahrt werden. An diesem Wissen wird gerüttelt und geschüttelt. Und Jesus verwendet sich, gibt Acht auf uns, dass wir dieses Wissen bewahren. Also, die Aussage ist, der Grund, warum wir wissen, wir sind aus Gott geboren, erklärte. Und darum haben wir die Fähigkeit, diese Dinge zu erkennen. Wir können diese Dinge erkennen, sagte er, weil wir aus Gott geboren sind. Wir sind aus ihm. Er hat uns seinen Geist gegeben. Wie? Jesus kam in diese Welt, um uns, für uns das zu tun. Er kam und hat uns diesen Weg gezeigt, hat diese Wahrheit uns offenbart, hat uns erklärt, wie wir ewiges Leben bekommen, und er erklärt, wer er ist, woher er kam, für wen er kam, wie er kam. Er hat uns dieses Wissen gegeben, damit wir glauben. Denn wer das weiß und daran glaubt, hat ewiges Leben. Wer das nicht weiß und daran nicht glaubt, hat kein ewiges Leben. Und darum endet Johannes mit der wichtigsten Aussage, mit dem wichtigsten Inhalt deines und meines Wissens. Erstens, Jesus ist, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben. Er ist gekommen. Das ist, was wir wissen. Warum betont das Johannes so sehr? Wir wissen es. Jesus ist gekommen, nicht von Galiläa nach Jerusalem, nicht von Judäa nach Jerusalem ist er gekommen und hat etwas erzählt, oder von Jerusalem nach, sondern er ist gekommen von der Ewigkeit her. Deswegen ist es so wichtig, er ist gekommen. Er war woanders. Wo war er? Bei dem Vater. Er war in der Ewigkeit, denn er ist Gott. Und er ist gekommen in diese Welt. Das ist die Botschaft. Wir sind gerade im Buch Sacharja in den Bibelstunden, und ich versuche das aufzuzeigen und deutlich zu machen, dass die Botschaft des Alten Testaments ist die Vorbereitung, dass Gott sagt, ich werde kommen. Ich werde die Menschen besuchen, um sie zu retten. Und die Propheten bereiten das Kommen Gottes vor, und die erklären, dass Gott kommen wird in seinem Sohn. Gott wird die Welt besuchen. Gott wird die Menschen besuchen. Er wird kommen. Und deswegen dieses freudig, Tochter Zion, dein König kommt. Gott kommt zu dir. Immer und immer wieder die Vorbereitung durch alle Propheten. Gott wird kommen. Die Herrlichkeit des Herrn wird uns besuchen. Schweigt alles Fleisch, denn der Herr hat sich aufgemacht aus seinem Heiligtum. Jetzt, es geht los, der Herr kommt. Das ist die Botschaft des Alten Testaments. Als Jesus da ist, sagt er permanent, ich bin gekommen. Der Vater, der mich gesandt hat. Er redet immer von sich, von dem Senden, von dem Gesandten. Ich bin gesandt. Der mich gesandt hat. Er ist in diese Welt gekommen. Das ist, was wir glauben. Wenn wir nicht glauben, dass er gekommen ist, sondern dann glauben wir, dass er einfach ein Mensch war. Es ist erschreckend zu lesen. Gott sei Dank, sage ich, bekommen wir vieles von diesem Getue und Gehabe und Geschreibe nicht mit. Aber auf dem hohen theologischen Niveau, auf der Universitätsebene, gibt es Literatur und Bücher und Hau, die die Gelehrten der Kirchen und Religionen, wie die Gottheit Jesu in Frage stellen. Nicht nur in Frage stellen, sondern verleugnen. Und die sagen, nein, das war damals, haben sie so geglaubt, aber es ist nicht mehr zeitgemäß und so weiter. Und die leugnen, dass Jesus aus der Ewigkeit kam, das heißt Gott Mensch wurde. Sie leugnen das. Und die nennen sich alles Professor, Doktor, Theologie. Schrecklich, was da gibt. Und schrecklich ist das, dass die nächsten Theologen und Pastoren und dann Pfarrer ausgebildet werden, die wiederum das Glauben runtergehen. Und irgendwann mal kommt es bei der Bank an. Und die glauben das und verleugnen das. Große Verführung. Und Jesus sagt, dass das geschehen würde, und hat es vorhergesagt, und es geschieht. Es wird geleugnet. Und liebe Geschwister, es wird so geleugnet, dass diese Stelle, die ich jetzt euch gelesen habe, die eigentlich so herrlich ist, oder? Habt ihr es gehört? Wie klares Zeugnis. Das wird verdreht hier. Und ich zeige euch, wie das verdreht wird. Es heißt Folgendes. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Jetzt meine Frage. Der Sohn Gottes ist gekommen, damit man den Wahrhaftigen erkennt. Wen? Wer ist der Wahrhaftige? So, dann sagen alle natürlich Gott. Jesus ist gekommen, damit man Gott erkennt. So, das ist seine Aufgabe. Und, so, und ich sage so, bis dahin liest man weiter und dann geht man damit, was ja grundsätzlich nicht falsch ist, gell? Dann liest man weiter und dann sagen sie, oder man sagt, und wir sind in dem Wahrhaftigen. In was sind wir dann? In Gott. Okay, klingt auch nicht falsch. Und dann steht in seinem Sohn Jesus Christus. Und jetzt sagt man, wir sind in Gott. Und dann behaupten wir, wir sind in Gott und in Jesus Christus. Sind wir in Gott, sind wir auch in Jesus Christus. Ihr merkt immer noch nicht den Fehler? Ich zeige euch ihn gleich und dann geht es weiter. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wer dieser? Der wahrhaftige Gott. Nein. Also ja und nein. Es wird folgend argumentiert, dass Jesus gekommen ist, um uns Gott zu zeigen, den Wahrhaftigen. Und wir sind in ihm. Und dieser Gott, den Jesus gezeigt hatte, ist der wahrhaftige Gott, das ewige Leben. So wird dieser Text gelesen. Jesus kam, um uns Gott zu zeigen, den wahrhaftigen Gott zu zeigen. Dazu kam Jesus. Jetzt könnte man sagen, natürlich hat er das getan, oder? Aber Jesus kam uns nicht einfach, den Gott, einen wahrhaftigen Gott zu zeigen. Er kam, um zu zeigen, er ist der wahrhaftige Gott. Das ist, was hier steht. Und man sagt, oh, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben bezieht sich auf den ersten Wahrhaftigen aus Vers 20. Und das ist ja Gott, das ist ja nicht Jesus, das ist der Gott Vater. Also muss man unterscheiden zwischen Jesus, also Gott Vater, der Wahrhaftige und Jesus. Jesus kam, um den Wahrhaftigen zu zeigen, das ist nämlich Gott den Vater, das war er. Er ist, aber sie leugnen, dass er der Wahrhaftige ist, Gott. Könnt ihr folgen? Einigermaßen? Müsst ihr aber nicht, weil es Blödsinn ist. Ist nicht die Wahrheit. Und so wird diese Stelle genommen, um zu zeigen, hier steht doch, dass Jesus den Wahrhaftigen offenbart hat. Er ist nicht selber Gott, er hat nur den wahrhaftigen Gott offenbart. Das war seine Aufgabe. Aber Jesus kam, um sich selbst zu offenbaren. Gott hat sich gezeigt. Ich zeige euch, ich komme zu euch, ich offenbare mich euch. Und er kommt so, dass du ihn sehen kannst. Er kommt so, dass du ihn verstehen kannst. Er kommt so, dass du ihm begegnen kannst. Und Johannes sagt, und wir haben dieses Leben betastet. Wir haben es gesehen und wir haben mit ihm geredet, wir haben mit ihm gelebt. Gott bei uns, mit uns. Es ist Gott, der da ist. Wir reden nicht über den Sohn Gottes und Gott. Irgendwo und der Sohn Gottes. Jesus Christus ist Gott. Und jetzt sagen, und das ist das, was die Welt leugnet. Und ich bin erschrocken. Allein jetzt in der Vorbereitung auf diesen Abschnitt, wie viele Nachrichten ich bekam von solchen, die sagen, oh, eigentlich gute Predigten, eigentlich gut, aber an diesem Punkt irrst du dich. Wie viel bin ich schon in meinem Glaubensleben begegnet, die behauptet haben zu glauben, auch an Jesus zu glauben, aber leugnen, dass er Gott ist. Er ist Gottes Sohn, was auch immer sie darunter verstehen. Wie alle anderen. Die anderen sagen, ja, er ist Gottes Sohn, aber ein höheres Wesen. Gottes Sohn, ein höherer Engel. Gottes Sohn, aber ein höherer Mensch. Jeder hat dann eine Erklärung, was die Besonderheit Jesu. Aber man muss sagen, er ist nicht Gott. Nein. Das Herrliche, das den Verstand übersteigende, das Wahrhaftige ist, die Wahrheit ist, Gott kommt in diese Welt, um dich zu retten, um dir zu begegnen, um dir seine Liebe zu zeigen. Er kam, er musste Mensch werden, nahm Knechtsgestalt an, nahm einen Leib von dir an. Und diesen Leib bezeichnet man Sohn Gottes. Es ist Gott, der kommt. Ich gehe sogar so weit, und da steigen viele aus, ich sage, der Vater kommt in seinem Sohn. Der Vater hat einen Sohn gezeugt, damit er in diese Welt kommt. Der Vater kommt. Jesus sagte nicht ohne Grund, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und Vater sind eins, wir sind dasselbe. Nicht wir sind uns einig, nicht wir ticken gleich. Nicht wir haben die gleichen Interessen, wir sind dasselbe. Wer kann das fassen? Wer kann das logisch erklären? Niemand. Denn wenn man das erklären könnte, wären wir Gott und könnten Gott erklären, könnten Gott verstehen. Dann wären wir entweder Gott oder Gott wäre Mensch. Beides wäre schlecht. Ich möchte euch zeigen, den ersten Irrtum, der gemacht wird, zu sagen, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Wir verstehen, er kommt von der Ewigkeit her und uns Verständnis gegeben hat. Das ist, warum Jesus kam. Er wollte uns erklären. Wir Menschen, die in der Finsternis sind, keine Ahnung haben, er muss uns die Wahrheit bringen. Und dann sagt er, und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und hier besteht der Fehler, den Wahrhaftigen zu sagen, das ist Gott. Aber damit meint sich Jesus nicht selbst, sondern er kommt, damit wir Gott erkennen. Ich möchte euch zeigen, der Wahrhaftige ist Jesus. Die Argumentation, die da gebracht wird, man zitiert Bibelstellen, wo es heißt, dass Gott als der Wahrhaftige beschrieben wird. Denn Gott ist wahrhaftig. Und ich sage, natürlich. Und das ist ja nicht falsch. Nur falsch ist zu behaupten, dass Jesus nicht wahrhaftig ist. Denn Jesus ist der Wahrhaftige. Ist Jesus wahrhaftig, dann ist er was? Gott. Dann ist es nur einer wahrhaftig. Ist es ein klares Zeugnis der Schrift, dass es nur einen Gott gibt? Wir glauben nur einen Gott, denn Gott ist einer. So, es gibt nicht mehrere Götter. Gott ist einer. Es gibt nur ein Leben, ewiges Leben. Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nur einen Wahrhaftigen. Es gibt nicht mehrere Wahrhaftige. Der eine Wahrhaftige ist Gott. Und Jesus ist der Wahrhaftige. Ihn zu erkennen, liebe Geschwister, das ewige Leben besteht darin, dass wir erkennen, dass Jesus Christus Gott ist. Das ist, was der Teufel verhindert. Das ist, was er macht und die Welt in Finsternis hält, damit sie nicht im Lichtglanz des Evangeliums im Angesicht Christi Gott erkennen. Dass sie nicht erkennen, dass sie, wenn sie Jesus sehen, sie Gott sehen. Das ist, was er macht. Das ist seine Aufgabe. Sie sollen bloß nicht Gott darin erkennen. Er bemüht sich da. Aber Jesus erkennen bedeutet den Wahrhaftigen erkennen. Johannes 17. Wieder zurück zum hohepriesterlichen Gebet. Ein, zwei Verse nur. Ab Vers 1. Dies redete Jesus, hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den alleinen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Jesus sagt, das ist das ewige Leben, dich, Gott, und seinen Sohn erkennen, wer er ist. Darum geht's, ihn zu erkennen, dass die nämlich eins sind. Und er erklärt in diesem Vater, du und ich, wir sind eins. Das müssen sie begreifen, das müssen sie erkennen. Dieses Wort müssen sie verstehen und annehmen und bewahren und behalten. Schaut mal Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Sie haben das angenommen. Ich habe es ihnen erklärt. Sie haben das Wort angenommen und das Wort geglaubt. Liebe Geschwister, Jesus ist der Wahrhaftige. Was hat er für ein Zeugnis über sich abgelegt in Johannes Kapitel 14, Vers 6, glaube ich das? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir können anders übersetzen. Ich bin der Weg, die Wahrhaftigkeit und das Leben. Dieses Wort, er ist der Wahrhaftige, damit wir den Wahrhaftigen erkennen, einfach übersetzt, damit wir den, der allein Wahre ist, erkennen. Das ist wahrhaftig. Er ist der Alleine, die Wahrheit ist. Allein, der die Wahrheit hat. Er verkörpert nicht nur allein die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Keine Lüge. Das ist der einzige Wahre. Liebe Geschwister, darum geht es. Wir müssen den einzigen Wahren erkennen, in dem ewiges Leben gibt. Es gibt keine Alternative. Es gibt nicht verschiedene Wahrheiten, wie man gerettet werden kann. Und Jesus und Johannes schreibt, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, damit wir den wahrhaftigen, den einzigen wahren erkennen. Und das heißt, ihn verstehen, wer er ist. Nicht nur, dass er über sich selbst sagt, ich bin die Wahrheit. Das ist schon ein klares Zeugnis. Und damit macht er sich zu Gott. Kein Wunder, dass sie ihn gehasst haben und töten wollen. Über ihn wird gesagt, dass der Wahrhaftige ist. Zwei Stellen nur als Beispiel, Offenbarung Kapitel 3. Vers 7. Nur damit kein Missverständnis da ist. Johannes schreibt am Anfang, Kapitel 1, dass die Offenbarung Jesu Christi, die er durch seinen Engel gesandt hat, Johannes sagt, dass Jesus Christus ihm durch einen Engel diese Offenbarung gab. Das heißt, der hier spricht zu den Gemeinden, ist Christus. Das ist für uns wichtig. Das, denke ich, muss ich jetzt nicht belegen. Das ist sehr, sehr klar. Aber Vers 7 heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, die sagt, der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Das ist die Bezeichnung aus Offenbarung 1 von dem Menschensohn. Und er sagt über sich selbst, da sagt der Wahrhaftige, das ist der König der Könige. Er ist der Wahrhaftige. Wenn er sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, wichtig, der Sohn des Menschen ist gekommen. Das heißt, die menschliche Linie. Aber man muss erkennen, dass er der wahrhaftige Gott ist. Darum geht's. Er ist der Wahrhaftige. Geht mit mir ins 19. Kapitel Offenbarung. Nur die zwei Stellen, zwei oder drei Zeugen, zwei haben wir. Kapitel 19, Vers 11. Da heißt es, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Wisst ihr, was es ist? Kapitel 19, die Wiederkunft Jesu. Das Wort Gottes, der König der Könige, der Herr der Herren, das ist das zweite Kommen, die Wiederkunft Jesu. Wird beschrieben auf Offenbarung 19. Und wie wird er beschrieben? Der Himmel ist auch der Treue und Wahrhaftige. Nur einer ist wahrhaftig, Gott. Jesus ist Gott. Er ist der Wahrhaftige. Und liebe Geschwister, das ist das Problem, das viele nicht annehmen. Sie können alles Mögliche über ihn lehren und über ihn sagen und an ihn glauben. Aber wenn sie leugnen, dass er der wahrhaftige Gott ist und er ist gekommen, damit wir ihn erkennen, damit wir begreifen, dass Gott da ist, der Erlöser selbst, Gott mit uns. Und Jungfrau wird schwanger werden. Und man wird ihn nennen wie? Immanuel, was übersetzt ist? Oh Gott mit uns. Dieses Kind ist Gott mit uns. Das ist sein Name, Immanuel, Gott mit uns. Nicht Gott durch ihn mit uns. Nicht Gott macht durch ihn etwas mit uns. Es ist Gott bei uns. Gott ist da, hat sich klein gemacht. Wir haben das vorhin gesungen. Das bekennen wir in so vielen Liedern. Gott ist gekommen durch seinen Sohn. Das ist ein gewaltiges Zeugnis. Schaut mal das Zeugnis der Schrift. Ein paar Bibelstellen noch. Ich bin guten Mutes. Ich bin echt guten Mutes. Römerbrief. Selten. Römerbrief, Kapitel 9. Ich möchte euch neben der Fülle, wirklich nämlich der Fülle und dem klaren Zeugnis der Schrift, dass Jesus Gott ist. Möchte ich ein paar rausnehmen, die ich sehr klar finde, sehr deutlich finde, um euch das zu zeigen, wie deutlich die Schrift redet, dass Jesus der wahrhaftige Gott ist. Kapitel 9, ich lese ab Vers 5. Ich nehme ab Vers 4. Die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und Herrlichkeit und Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung, deren die Väter sind und aus dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Schaut mal, Paulus macht deutlich, Jesus Christus. Er sagt, übrigens, ich eifere um die Juden. Warum? Das sind meine Brüder nach dem Fleisch. Und dann sagt er, was der Vorzug von ihnen ist. Und sagt, Gott hat sich in allem zuerst offenbart. Und übrigens, aus denen kommt auch unser Christus, dem Fleisch nach, nämlich aus der Linie Davids, Juda, David. Und er sagt, und er macht deutlich, darum, das ist der Vorzug. Jesus kam durch dieses Volk. Und dann sagt er sofort, aber wer ist, der über allem ist, Gott gepriesen. Er muss sofort, nachdem er gesagt hat, Mensch aus der Nachkommenschaft Davids, aus der Menschenlinie, muss er sofort aber sagen, er ist aber auch Gott. Und dann muss er sofort sagen, gepriesen in Ewigkeit. Er weiß, es muss absolut klar sein, dieser Jesus, der aus der menschlichen Nachkommenschaft gezeugt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist gegeben. Dieses Kind, das geboren ist, ist der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, weil er dahin gegeben muss. Er kam und Paulus bezeichnet ihn wie Gott gepriesen. Jesus Christus ist Gott. Geht mir mit ihm weiter, Titus Kapitel 2. Wenn ihr mit bestimmten Leuten diskutieren müsst, lasst es. Es macht keinen Sinn. Kommt Zeugen Jehovas. Ich könnte sagen, hier, liest ihnen diese Stellen. Glaubt, die würden das glauben? Bringt nichts. Menschen so zu argumentieren und ihnen zu überzeugen, bringt nichts. Wir wissen aber, dass es die Wahrheit ist, dass das Wort Gottes ist, die Grundlage. Wir glauben es, weil es steht. Es ist absolut die Wahrheit. Titusbrief, Kapitel 2, gell? Ich schlage schnell auf. Schaut mal in Vers 13, was Paulus da schreibt. Muss ich auch wieder ein bisschen schwierig beim Paulus einen Punkt zu finden. Vers 11 nehme ich mit. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Schaut mal, das, was ich erschienen ist, ist die Gnade Gottes, gell? Sagt er. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit der weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Wer unterweist uns? Die Gnade Gottes. Wie schön, gell? Es ist die Gnade Gottes, die uns verändert. Nicht das Gesetz, die Gnade unterweist uns. Dann weiter. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben und so weiter. Was erwarten wir auf die Wiederkunft? Wer wird kommen? Unser Gott und Retter, Jesus Christus. Jetzt sagt Paulus nicht, wir erwarten Gott und übrigens noch und Jesus Christus, unseren Retter. Das ist das nicht. Das Griechische, die griechische Konstellation ist dieses Kai, aber ist nicht so wichtig. Das bedeutet das Gleiche. Dieser Gott ist dein und mein Retter, Jesus Christus. Wir erwarten Gott und dann sagt er, das ist unser Herr Jesus Christus. Gott wird kommen, noch einmal. Das ist, was wir erwarten. Ein klares Zeugnis der Schrift, Jesus Christus ist Gott. Geht mit mir noch ein bisschen weiter. Hebräerbrief, Kapitel 1. Nicht viel blättern. Lest mit mir ab Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Wer ist er? Schöpfer. Er, durch ihn ist alles gemacht. Er ist Gott, in ihm sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Er ist der Abglanz, der strahlt die Herrlichkeit Gottes, spiegelt sich in ihm wieder. Wer ist er? Jetzt schaut mal, der Hebräerbriefschreiber argumentiert, weil natürlich zu damaliger Zeit man auch gesagt hat, stopp, mit Jesus, der ist doch niedriger als die Engel und so weiter. Die haben versucht, Jesus einen anderen Platz zu geben. Und der Hebräerbriefschreiber argumentiert und sagt, nein, er ist selbst Gott. Er ist höher als alles, höher als Engel, als Mose, als Levi, er ist Aaron, er ist höher als alle. Und dann macht er das dadurch deutlich, indem er aufzeigt, wie Gott über Engel redet und wie er über seinen Sohn redet. Schaut mal Vers 7. Und von den Engeln spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Von dem Sohn aber, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott spricht von seinem Sohn wie? Dein Thron, Gott. Komisch, gell? Gott sagt zu Gott, Gott. Er sagt, der Sohn ist Gott. Von dem Sohn aber, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter deiner Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reichs. Du hast Gerechtigkeit geliebt, Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt. Das ist Jesus. Gott hat Jesus gesalbt. Aber der Hebräerbriefschreiber sagt, zitiert im Psalm und sagt, Gott hat zu Gott gesagt, ich salbe dich. Der Vater sagt zum Sohn, die sind eins. Der Sohn ist Gott, nicht Mensch allein, Gott. Und Jesus kam, um das zu offenbaren, das zu zeigen. Als die Juden mit ihm stritten und sie haben, und er sagt, ihr habt keine Ahnung, wer ich bin. Oh, wir wissen, wer du bist. Und die sagen, der ist so ein Bastard, weil sie glaubten, dass er durch Hurerei gezeugt worden ist. Und Jesus sagt, ihr habt keine Ahnung, wer ich bin. Und dann erklärt er und sagt, Abraham kennt mich, er kannte mich, er kennt mich. Und er sagt, was, so alt bist du? Und dann sagt Jesus, ehe Abraham war, bin ich. Und in dem Moment, wo er es sagte, wollten sie ihn töten, weil sie ganz genau verstanden, was er gemeint hat. Er hat nicht gesagt, ehe Abraham war, war ich. Was dann sagen würde, ich bin sehr alt. Er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Ego emi. Das ist der Ausdruck für Gott. Das ist Jahwe. Das ist der Ausdruck, als Mose sagt, Gott im Dornbusch, wer ist es, der mit mir redet? Was soll ich zu dem Volk sagen? Wer bist du? Und sagt er, ich bin, der ich bin. Das ist genau das. Und Jesus sagt, wisst ihr, wer ich bin? Der mit Mose geredet hat. Ich bin vor Ewigkeit her, ich bin, nicht ich war oder ich werde, ich bin, ich existiere. Jesus ist Gott. Und sie wissen das sofort, deswegen wollten sie ihn sofort steinigen. Liebe Geschwister, warum zeige ich oder sage ich euch das? Zurück zum noch letzten Mal, 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Lest Vers 20 nochmal. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und ich hoffe, jetzt begreifen wir, wen erkennen? Jesus, wer er ist. Warum ist es so wichtig? Hier steht es. Und wir sind in dem Wahrhaftigen. Wir sind in ihm. Und jetzt schaut mal, wer ist der Wahrhaftige? In seinem Sohn Jesus Christus. Wir sind in ihm, nämlich in Christus. Kennen wir diesen Begriff? Das ist unsere Stellung. Wir sind in Christus. Dadurch sind wir gerechtfertigt. Dadurch sind wir geheiligt. Dadurch sind wir verherrlicht. Weil wir in ihm sind. Denn wenn wir in ihm sind, haben wir alles, was er ist. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in Christus. Das ist, was wir erkennen müssen. Denn wenn wir in ihm sind, dann haben wir alles, was wir brauchen, oder? Müssen wir uns fürchten? Müssen wir uns etwas erarbeiten? Brauchen wir noch irgendein Werk, irgendeine Gerechtigkeit, wenn wir in dem Wahrhaftigen, in der Wahrheit sind? Wir brauchen nichts anderes. Und sagt dieser, in dem wir sind, in Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Spätestens hier muss klar sein, von wem hier die Rede ist. Wer ist der wahrhaftige Gott? Das ewige Leben. Wer ist das ewige Leben? Der Vater hat doch das Zeugnis abgelegt. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben nicht. Johannes beginnt den Brief und sagt, und wir haben es gesehen und bezeugen, und verkündigen euch das ewige Leben. Das ewige Leben ist Jesus Christus. Das ewige Leben ist Gott. Jesus Christus ist Gott. Das ist die einzige Wahrheit. Das ist die einzige Wahrheit. Und diese Wahrheit, wer diese Wahrheit glaubt, hat ewiges Leben. Wer diese Wahrheit leugnet, kann alles Mögliche glauben. Wer das leugnet, hat kein ewiges Leben. Wir wissen, wir werden bewahrt von dem Irrglauben. Wir wissen, dass wir geboren worden sind aus Gott, den Geist bekommen, damit wir den Sohn Gottes erkennen. Wir wissen, dass Jesus kam und uns das bezeugt hat, dass er von Gott gekommen ist und dass er der Einzige ist, der wahrhaftige Retter der Welt. Wir wissen das. Und weil wir das wissen, haben wir Gewissheit. Haben wir Frieden, haben wir Ruhe. Vers 21 und ich schließe. Kinder, ich spreche zu euch, ich spreche zu mir. Nicht einfach irgendwelche Kinder, nicht jetzt zur Sonntagsschule, Kinder Gottes. Es ist Kinder. Hütet euch vor den Götzen. Komischer Schluss, gell? Warum? Von welchen Götzen? Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Ein Götze ist da, wo dein Herz dran hängt. Wo du Leben erhoffst, Sicherheit, Erfolg, Schutz, all diese Dinge. Es gibt nur eine Wahrhaftigkeit, nur einen wahren. Es gibt nur ein Leben, nur einer, der ewiges Leben geben kann. Das ist der Wahrhaftige. Wenn wir unser Herz an irgendetwas anderes hängen, wisst ihr, was wir dann betreiben? Götzendienst. Wenn wir uns ein eigenes Christusbild schaffen, Götzendienst. Ein eigenes Gottesbild schaffen, Götzendienst. Es gibt nur einen wahren Gott. Alles andere sind Götzen. Und deswegen sagt er, hütet euch vor den Götzen. Hütet euch von all diesen falschen Antichristen. Von all denen, die euch ein falsches Christusbild predigen und lehren. Die daherkommen und einen anderen Christus verkündigen, ein anderes Evangelium. Das ist Götzendienst. Wie viel Götzendienst wird betrieben in Gottesdiensten, in Kirchen, in Gebäuden, in Veranstaltungen, wo geleugnet wird, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der wahrhaftige Gott, das wahrhaftige ewige Leben und dass nur in ihm und nur durch ihn wir Rettung haben. Es wird überall geleugnet. Das ist Götzendienst. Wir sind glücklich zu preisen, dass der Herr uns versprochen hat, uns davor zu bewahren, dass er seine Kinder bewahren wird. Jetzt wirst du vielleicht dich fragen, ja, aber warum heißt es, hütet euch, wenn uns bewahren wird? Liebe Geschwister, ich möchte mit dieser herrlichen Wahrheit schließen. Das ist wie die Art und Weise, wie der Geist uns bewahrt. Er bewahrt uns nicht in dieser Weise, dass er uns einfach nimmt und wie so ein Schutzraum und wir laufen und nie wenn wir etwas anderes Falsches denken, nie etwas Falsches machen, nie irgendwo Falsches hingehen, das macht er nicht. Das ist nicht in der Art und Weise. Wenn er auf uns Acht gibt und merkt, oh, wir beginnen uns an Götzen zu hängen, wisst ihr, was dann sagt? Hüte dich vor den Götzen. Und ein Kind Gottes wird was machen? Es tut mir leid, Herr. Er wird hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Er wird umkehren. Er wird merken. Er wird das Wort Gottes hören, er wird die Mahnung hören, er wird die Korrektur wahrnehmen, weil er den Geist Gottes in ihm ist, weil er in Gott ist. Weil wir wissen, dass wir aus Gott geboren sind. Und wenn der Geist mir sagt, Willi, das ist falsch, hüte dich davor, dann mache ich das. Sofort? Nein. Aber Herr, warum und wieso? Aber ich, ganz ehrlich, er wird mit mir fertig. Es kommt ein Punkt, dann sage ich, du hast so recht. Meistens, wenn es halt wehtut, gell? Dann sagen wir, du hast so recht. hör auf. Aber er kommt mit uns. Mit diesen Worten, es muss nicht schmerzhaft sein. Es muss nicht sein. Wenn es sein muss, wird es passieren. Er wird uns züchtigen, aber er wird nicht erlauben, dass wir verloren gehen. Von daher, lass uns von den Götzen hüten, von allem Falschen uns nur an dem Wahrhaftigen uns binden. Das war's. Geschafft. Heute ist ein guter Tag, ein wichtiger Tag in meinem Leben. Ich konnte ein Versprechen halten, ja, dass ich fertig bin. Aber liebe Geschwister, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin fertig mit dem ersten Johannesbrief, aber es gibt noch zweiten und dritten. Und ich habe noch zwei Sonntage. Nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag, bevor die Sommerferien beginnen. Und ich würde gerne mit euch anschauen, was Johannes, nachdem er das geschrieben hat, nochmal der Gemeinde geschrieben hat. Er hat noch einmal ein Blatt Papier genommen und dann hat er es geschrieben und an diese Wahrheit nochmal erinnert. Und dann hat er noch einmal geschrieben. Und da es da keine Kapitel gibt, habe ich gedacht, ich nehme noch zwei Predigten und schaue mit euch noch den zweiten Johannesbrief und den dritten Johannesbrief, bevor ich wieder eine große Reihe starte. Und von daher werden wir uns nächsten und übernächsten Sonntag noch ein bisschen mit dieser Wahrheit beschäftigen. Vielleicht ein bisschen aus einer anderen Perspektive, nämlich als Erinnerung und nicht mehr als Vorbereitung oder als Festigung, sondern was hat er dann im zweiten Brief geschrieben, warum und warum hat er den dritten Brief geschrieben. Und das ist so mein Vorhaben und ich denke noch, dann haben wir zwei weitere Briefe geschafft. Ich habe wieder was versprochen. Möge der Herr Gnade geben. Ich danke euch für wirklich die Treue und das Mitgehen. Über 3 Jahre haben wir diesen Brief studieren dürfen. Möge der Herr es festmachen, möge es festmachen. Amen.